Es ist so, wir machen ja zurzeit eine Reihe, eine Predigtreihe, und wir gucken in dem Buch Epheser, was der Herr wirklich dem Paulus aufs Herz gelegt hat, dieser Gemeinde zu schreiben. Aber wir dürfen sicher wissen, er hat es nicht nur an die Epheser geschrieben. Gott hatte den Plan, auch genauso diese Themen nacheinander so aufzureihen für alle Gemeinden, die diesen Brief irgendwann bekommen würden. Und so sind wir auch heute Morgen dran mit gewissen Themen, die ich zwar vorbereitet habe oder durchgearbeitet habe, aber wo wir wissen, das sind Themen, die der Heilige Geist so im Zusammenhang gegeben hat. Und deswegen lasst uns mit offenen Ohren hören, was ja Gott dir, mir heute Morgen sagen möchte. Aber ich möchte zu Beginn erstmal nochmal kurz beten. Bleib ruhig sitzen dabei. Vater im Himmel, willkommen zu deinem Thron. Durch das Opfer Jesu Christi, durch seinen heiligen Namen, durch dich, Herr Jesus Christus, dürfen wir kommen und diese Gemeinschaft, diese innige Gemeinschaft haben mit dir. Trost, Zuversicht bekommen und auch Ermahnung, Herr, dass du uns hilfst, auf dem richtigen Weg zu kommen. Wir wollen dich deswegen bitten, Herr, dass du auch dich verherrlichst, auch weiterhin in diesem Gottesdienst, auch durch dein Wort, Herr. Lenke du doch das Reden, aber auch die Ohren zum Hören. Amen. Nun denn, letztes Mal haben wir ganz grob gesehen, dass das Thema zwar die Errettung des Menschen war, aber wozu wurde der Mensch errettet oder wird der Mensch errettet? Zur Herrlichkeit Gottes. Das ist tatsächlich so ein Grundthema, was wir letztes Mal gesehen haben in den ersten 9 Versen. Und im 9. Vers war es dann so, dass wir über ein Geheimnis gelesen haben. Und in diesem Geheimnis, also das wurde noch nicht uns offenbart, das sehen wir jetzt heute ab Vers 10. Es gibt nämlich insgesamt, ich erinnere uns nochmal daran, 3 Geheimnisse in diesem Brief, die alle offenbart sind, aber ob sie schon erfüllt sind, ist eine andere Sache, werden wir heute sehen. Und deswegen würde ich gerne einmal die Verse 9 bis 14 erstmal lesen, zusammen, also im Epheser. Kapitel 1, die Verse 9 bis 14. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden, mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich erinnere uns kurz ab Verse 3 bis 14, das ist ein Satz von Paulus, und wir sehen, wie verschachtelt und wie dicht die Information, also was für eine Informationsdichte hier ist. Es ist extrem viel, was Paulus hier reinpackt. Und deswegen lohnt es sich, ganz besonders bei allem, was Paulus geschrieben hat, Vers für Vers zu lesen und das zu entpacken, zu entschlüsseln, was er damit genau bezweckte und meinte. Und ich möchte, dass wir heute also ab Vers 10 dann mal anfangen. Ich lese ihn nochmal vor, damit wir ihn so nochmal hören und im Kopf haben. Vers 10. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Also Gottes Plan war, wenn sich die Zeit erfüllt, ja, in modernen Worten ausgedrückt, alles zusammenzufassen, die ganze Macht, die es gibt, alle Mächte, die es gibt allgemein, im Himmel und auch auf Erden, all das sollte einem Haupt gegeben werden. Und das Haupt ist Jesus Christus, sein Sohn, der Gott selbst auch ist. Und da stellt sich direkt die Frage, ist dieses Geheimnis, was hier, zumindest ein Teil des Geheimnisses wird hier schon offenbart, aber ist das erfüllt? Hat sich das erfüllt? Ist Jesus Christus derjenige, der sagt, auf Erden, wo es lang geht? Ich denke, nein, oder? Und im Himmel, ja, da ist er schon wieder, er hat die Herrlichkeit, er sitzt zu Rechten Gottes, aber auf Erden wissen wir, dass der Teufel noch das Sagen hat und dass er noch frei herum ziehen kann. Und zur Zeit ist es so, wir leben in einer Zeit, die nennt sich auch die Gnadenzeit. Das haben Christen so benannt, das ist jetzt kein biblischer Begriff. Also das ist die Zeit, wo Gott noch Gnaden hat mit den Menschen und wartet, dass die Menschen noch umkehren können. Noch Buße tun können, noch einsehen können, ja, was ich mache ist Sünde. Mein Leben ist nicht gut, ich bin nicht gerecht vor Gott ohne die Gnade. Ja, und jeder Mensch hat in dieser Gnadenzeit, in der wir leben, hat die Chance, ja, diese Gnade in Anspruch zu nehmen. Denn Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit die Menschen diese Gnade auch erfahren können und wirklich eine Versöhnung erfahren können mit dem Vater. Sie können dann als gerechte Menschen irgendwann vor Gott treten und ganz gerecht dastehen. Nicht, weil sie selber so gerecht gelebt haben, sondern weil sie in Anspruch genommen haben, die Gnade, dieses Gnadenangebot, das der Herr Jesus Christus sein Blut für uns vergossen hat. Und das heißt, es hat sich noch nicht erfüllt. Ja, diese Gnadenzeit ist immer noch da. Und nach der Gnadenzeit, da kommt die Drangsalzeit, eine Zeit, die auch so genannt wird von vielen Theologen, eine Zeit, wo ganz viele Schwierigkeiten auf dieser Welt passieren. Ja, es wurden schon viele Filme gemacht damit, mit diesem Thema. Es sind dann letztendlich ein Zeitraum von 7 Jahren, wo alles Mögliche schiefläuft, was schieflaufen kann, wo viele Strafen kommen auf diese Welt. Und ganz besonders treffen diese Strafen Israel. Und dann bricht eine Zeit an, die nennt sich das 1000-jährige Reich, ja, also 1000 Jahre, wo Jesus Christus auf dieser Erde, nicht im Himmel, auf dieser Erde herrschen wird. Und die Gemeinde wird auch ein Teil mitherrschen, sehen wir in der Bibel. Und das Spannende ist, das ist erst der Vorgeschmack der Erfüllung des Geheimnisses. Auch da wird noch nicht endgültig das Geheimnis sich erfüllt haben, was hier den Menschen gegeben wurde, ja, einem Brief. Das ist etwas, was die weite, weite Zukunft betrifft. Besonders in den Augen dieser Menschen damals, in Ephesern, die ja, 2000 Jahre circa, kann man sagen, alt ist ja das Ganze schon. Also es ist schon lange her. Die Menschen haben es noch nicht erlebt, dass sich dieses Geheimnis erfüllt hat. Aber wir wissen es schon. Ja, wir haben das Vorrecht, Paulus hatte das okay, dieses Geheimnis uns zu offenbaren. Und wir werden gleich auch gucken, wozu wir das haben. Und jetzt kommt Teil 2 auch des Geheimnisses, im Vers 11. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Also durch Gottes Willen, hat er beschlossen, in seinem Willen hat er beschlossen letztendlich, dass wir auch ein Erbteil haben. Dass wir einen Anteil an der Ewigkeit haben, an dieser Regentschaft, die nie aufhören wird. Die Ewigkeit, die Jesus Christus letztendlich, wo Jesus Christus der Herr sein wird. Der König der Könige, der für ewig herrschen wird. Egal, was wir Menschen tun und bewegen, das wird irgendwann eintreffen und nicht nur das, nein, in diesem Geheimnis sagt es uns, in dieser Zeit, wenn das sich erfüllt, dieses Geheimnis letztendlich sich erfüllt, dann werden Menschen da sein, die ein Erbteil haben. Und jeder Mensch ist eingeladen, ein Erbteil zu haben. Dieses Erbteil kann man kostenlos für sich selbst erlangen. Jesus Christus allerdings hat es alles gekostet. Alles. Und Gott, dem Vater, hat es seinen geliebten Sohn gekostet, ein riesiger Schmerz. Und dennoch, das ist das Geheimnis, ja? Das ist ein spannendes Geheimnis, was immer verborgen war. Wo die Menschen immer wieder mal gehört haben, und ja, es ist spannend, es wird etwas geben, und diese Offenbarung wird kommen, aber was es ist, sie wussten es nicht. Paulus hat es hier an dieser Stelle offenbart. Lasst uns weitergehen in Vers 12. Wozu das Ganze? Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Nun sagt Paulus, es wurde uns offenbart, das Ganze, es ist uns klar gemacht worden, damit wir seine Herrlichkeit, damit wir dieser Herrlichkeit dienen, damit wir ihn noch mehr verherrlichen. Also es geht um Gottes Herrlichkeit, es geht nicht so stark um das Erbteil an sich, was wir erlangen, oder dass er das Haupt ist, sondern es geht um seine Herrlichkeit. Dafür wurde es uns geoffenbart, damit wir uns bewusst machen letztendlich, ja, wem wir dienen und worum es geht im Leben. Und wir sehen hier aber, wenn man genau guckt, hier steht Vers 12, das Wörtchen wir. damit wir, Paulus zählt sich also zu einer Gruppe von Menschen, wo die Epheser nicht dazugehörten. Und das wird auch klar im Vers 13 direkt, dass diese Gruppe eine andere Gruppe ist. In ihm seid auch ihr, und dann geht es weiter. Also, er trennt ganz klar diese Gruppen, wir und ihr. Und diese Gruppen sind letztendlich wir, die Hebräer, weil Paulus war auch Hebräer, war ein Hebräer von Hebräern mit einem Stammbaum. Er konnte ganz genau nachweisen, von wem er abstammte. Und die anderen, die ihr, sind diese Heiden. Das waren damals die Griechen, die Germanen. Ja, also all diese Völker, die um Israel quasi herumgelebt haben, all die Jahre waren sie unbedeutend in den Augen von den Juden, von wirklich den Hebräern, in den Augen auch des Judentums. Und jetzt plötzlich hat sich das geändert. Jetzt ändert sich da etwas. Und das ist ein Vorgeschmack für das zweite Geheimnis, was wir entdecken werden im dritten Kapitel, also auch in der Zukunft. Und es ist spannend. Also er deutet hier was an, was irgendwann passiert, Paulus. Was kommt später? Dieses große Geheimnis wird gelüftet. Und es ist für uns so etwas, was sehr trocken ist, was sehr den Verstand anspricht. Was hat das zu bedeuten für uns noch, dass wir Heiden sind und dass Juden sind? Nun, man muss sich das so vorstellen. Die Griechen waren die Hochkultur damals, was Philosophie, also Verstand anging, Mathematik und Wissenschaft. Sie waren hochgebildete Leute. Und die Hebräer, sie hatten einen echten Gott und sie waren so stolz darauf. Sie haben diesen Gott erfahren und andere Völker um sie herum haben jahrelang Angst gehabt vor diesem Gott. Es war ein Gott, der also spürbar war, auch für andere Völker. Und darauf waren die Juden sehr, sehr stolz. Und sie hatten diese Religion sehr stark verankert mit ihrer Nationalität und das war etwas, was Gemeinden, als der Umbruch kam und plötzlich Heiden dazugehörten, gespaltet hat, wo es Streitigkeiten gab, große Streitigkeiten. Und man muss sich das mal vorstellen, Gott ist so, dass er gerne Geheimnisse andeutet, die später mal offenbart werden. Auch in der Blutslinie Jesu war ein Heide, eine Heidin, Ruth, Und es zeigt immer wieder, Gott hat immer wieder, und das ist nur ein kleines Beispiel, angedeutet, es wird irgendwas Neues kommen. Es wird nicht bei euch Israeliten bleiben. Und 1600 Jahre circa ist es her, da 1600 vor Christus, nicht 1600 Jahre, da ist ungefähr das passiert, dass Israel sich befreit hat aus der Sklaverei, beziehungsweise dass sie befreit wurden und dass sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und dort haben sie Gott kennengelernt in Form von einer Feuersäule und einer Wolkensäule. Und sie hatten Gott vor Augen und haben ihn erlebt und wussten, dieser Gott, der will nicht mal, dass wir uns vermischen mit anderen Völkern. Er gehört uns. Wir sind die Auserwählten, Das ist etwas, worauf man stolz sein kann, als Mensch. Und man hat ja die Tendenz, als Mensch immer auf seine Fähigkeiten stolz zu werden, selbst wenn die Fähigkeiten ein Reichtum ist, was ein Erbe vielleicht war. Aber nichtsdestotrotz ist es menschlich. Es ist menschlich, das zu verstehen. Und, Jehova gehörte ihnen allein. Sie hatten einen Alleinanspruch an diesen Gott, der real war, der nicht aus Stein und Holz war, wie die anderen Götzen, die angebetet wurden drumherum und Religionen, sondern der echt war. Wir hatten schon letzte Mal das Thema und auch dieses Mal möchte ich da ganz kurz drauf eingehen. Im Vers 11, wer das gesehen hat, dieses Wörtchen, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Es gibt eine Vorherbestimmung, ganz klar. Wer das nicht sieht, der will es nicht sehen, aber hier spricht die Bibel um eine Vorherbestimmung. Eine Auserwählung sehen wir ja auch im Volk Israel. Wir haben gerade eben über Israel gesprochen. Ja, sie waren die Auserwählten und sie sind es immer noch übrigens. Sie sind immer noch die Auserwählten Gottes. Die Israeliten erlebt dieses Volk und er schützt es wie seinen eigenen Augapfel, heißt es in der Bibel. Und wir sehen aber auch am Beispiel von Israel, dass die Auserwählung Gottes nicht zwingend heißt, dass wir ihm gehorchen. dass wir uns unter seinem Willen stehen. Ja? Selbst wenn die Feuersäule nachts gebrannt hat und die Israeliten Gottes Präsenz gesehen haben, mit den Augen, sie haben ihm ins Angesicht widerstanden und haben ihm nicht gehorcht, haben mehr Manna eingesammelt, als sie sollten. Und ja, auch im Nachhinein, als sie das verheißene Land endlich erhalten haben, haben sie Gott nicht gehorcht. Sie haben andere Götter und Götzen angebetet. Man sieht, Gottes Erwählung heißt nicht Zwang für uns Menschen, sondern es heißt dennoch, trotz der Erwählung, dass wir Menschen einen freien Willen haben. Und das ist etwas, was wir hier sehen, was sich ganz klar auch bestätigen lässt mit der Bibel, geschichtlich. Und ich denke, ein großes Problem heutzutage ist einfach der Thematik ist, dass es das Wort Souveränität gibt, was es gar nicht aus der Bibel kommt. Man sagt, Gott ist souverän. Und man hat aber in seinem Kopf, dass souverän bedeutet, ein kalter Herrscher, der über den Menschen herrscht und deren es nicht nötig hat, dass Menschen ihm folgen. Nein, er entscheidet selbst in seiner Allmacht. Er hat sich für alle Menschen entschieden in seiner Allmacht. Er hat sich in seiner Allmacht entschieden, dass das Beste, was er tun kann, ist, seinen Sohn zu schicken, damit dieser stirbt. Das ist seine Allmacht, das ist seine Stärke. Und das war der Plan Gottes auch. Und so einen Gott haben wir, einen Gott, der voller Liebe ist und uns Menschen liebt. Und der möchte, dass wir ihm folgen, nicht einfach nur, weil er es will, sondern weil wir es wollen. Umso größer ist seine Ehre, umso mächtiger ist, oder umso größer auch seine Herrlichkeit, wenn Freiwilligkeit da ist. Wir Eltern haben auch keine Lust, wenn unsere Kinder gezwungen werden, uns zu gehorchen. Ja, es macht viel mehr Spaß, die Kindererziehung und das Beisammensein, wenn Kinder freiwillig die Eltern lieben und ehren. Genauso geht es auch Gott. Er liebt es, wenn wir ihm freiwillig folgen. Und das ist also zum Thema noch mal ganz kurz angeschnitten, des freien Willens, was ich als sehr wichtig erachte. Vers 13, lasst uns weitergehen. In ihm, jetzt kommt diese zweite Gruppe, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Nun spricht hier das Wort der Wahrheit an. Das ganze Evangelium. Ja, das ist so wichtig. Das Wort der Wahrheit, man kann die Wahrheit so erzählen, dass man ein Stück weglässt. Dann ist es aber nicht mehr die ganze Wahrheit. Ne? Und deswegen, es geht um das Evangelium, es geht um das ganze Wort Gottes, dass wir wirklich alles betonen. Die ganze frohe Botschaft, sie ist erst froh, wenn man sie ganz hört. Ich erzähle sie mal ganz kurz, damit wir sie vor Augen haben. Wir Menschen haben, oder die Menschheit hat ein riesiges Problem, und zwar die Sünde. Sie steckt in einer ganz großen Not, dass wenn der Mensch stirbt, ohne eine Versöhnung vor Gott zu erlangen, dann ist es egal, was für ein Leben, ob er es gerecht oder ungerecht geführt hat, dann steht er vor einem Vater, der zornig ist, dass man als Mensch das Angebot nicht angenommen hat, wofür sein Sohn gestorben ist. Stellt euch das mal vor. Und wir reden hier über den Mächtigsten aller Mächtigen. Gott, der Vater ist, der seinen Sohn wirklich geliebt hat, dem es Schmerz verursacht hat. Und es gibt aber eine Lösung. Und die Lösung ist wiederum sein Sohn. Er ist gestorben, er hat geblutet. Er wurde verspottet, hat sich gedemütigt und hat sein Blut vergossen, damit jeder, der anerkennt, dass er wirklich diese Gerechtigkeit Gottes nötig hat, dass seine eigene selbstgerechte Art nicht reicht, um vor einem lebendigen, gerechten, liebenden Gott zu bestehen, der das annimmt, der erlangt dann letztendlich eine Versöhnung. Ja? Und dann kommt die echte Nachfolge als Frucht dieser Versöhnung. Das ewige Leben beginnt dann. Ja? Nicht erst im Himmel, sondern auch schon auf Erden. Und man fällt und steht wieder auf, weil man in einer Beziehung steht mit diesem lebendigen Gott. Denn man lernt Jesus Christus kennen in diesem Leben, wenn man sein Kind wird. Wie wir auch schon letztes Mal gesehen haben. Wunderschön. Und ja, darum geht es hier. Das ist dieses Wahre, das Wort der Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die uns zu einem ewigen Leben verhilft, die uns hilft, wirklich frei zu werden. Frei zu werden von Zwängen und Gesetzlichkeiten, die wir als Menschen immer wieder uns aneignen. Hin zu einer Gnade. Und es ist wichtig auch zu sagen, ja, diese Gesetzlichkeit, die müssen wir auch als Christen ablehnen und ablegen. Wir sollen ihm treu sein aus Liebe, aus Dankbarkeit, nicht treu aus Zwang oder aus Gemeindestrukturen. Das ist Gift. Es ist Gift für echte Nachfolge. Und das ist das Schöne, dass Gott einfach das so klipp und klar sagt. Im Wort Gottes, da ist die Wahrheit. Da werdet ihr mich kennenlernen. Nicht in euren Emotionen oder von Leuten, sondern lest selbst das Wort. Darin offenbare ich mich. Das ist das, was hier steht, mit anderen Worten. Und ja, das ist wunderschön, dass es diesen Weg, diesen offenen Weg gibt. Nun denn, dann gibt es ein zweites Thema, was hier angesprochen wird, ein sehr wichtiges Thema. Und zwar im Vers 13, im zweiten Teil des Verses, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja, das ist wieder Theologie, könnte man sagen, aber was bedeutet es denn? Im Moment, wo ich wirklich verstehe, ich habe mein Leben geändert, Jesus Christus, ich gehöre jetzt dir, in diesem Moment werde ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, dass Gottes Geist mir als Tröster geschickt wird, aber auch als eine Art Siegel. Ein Siegel ist etwas, was wir heutzutage nicht mehr so umgangssprachlich haben. Deswegen möchte ich es kurz erklären. Wir kennen alle Briefe und früher, da gab es noch Siegel, Wachssiegel. Die wurden auf Briefe gemacht, damit man den nicht einfach öffnen kann und den Inhalt lesen kann. Ein anderes Beispiel ist auf Getreidegüter, Mehl zum Beispiel. Da wurden früher auch Blompen drauf gemacht und das wurde dann gestanzt quasi, was für eine Qualität dieses Gut hat und wem es gehört und an wem es adressiert ist. Und wenn diese Blombe gebrochen wurde, dann war dieses Sack Mehl hoffentlich da beim Empfänger letztendlich angekommen oder es war für nichts mehr wert. Also es hat seinen Wert verloren in dem Moment, wenn die Blombe bricht, wenn dieses Siegel sozusagen von jemand anderem als dem, für den es bestimmt ist, gebrochen wird, dann ist es wertlos. Aber die bessere Erklärung, was ein Siegel ist, ist im Vers 14. Lasst uns das mal lesen. Der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Also das Siegel ist auch ein Unterpfand. Wir kennen ja die Pfandflaschen heutzutage, ja, man kriegt ein bisschen Geld zurück von dem, was man schon ausgegeben hat. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen wertlos. Ein Unterpfand ist zum Beispiel früher immer gewesen beim Hauskauf, da gab es so eine Art Vorvertrag und es war wichtig, weil oft bedeutete ein Hauskauf, dass man Hab und Gut verkauft, um das Haus zu kaufen. Und wenn der Verkäufer sich plötzlich umentscheidet, ja dann steht man doof da. Also hat man einen Vorvertrag gemacht. Und wehe dem Käufer, dessen Verkäufer diesen Vorvertrag nicht einhält oder diesen nicht eingegangen ist. Ja? Und wir sehen einfach, dieser Unterpfand ist super wichtig. Er ist etwas, was uns Sicherheit gibt, um irgendwann als Eigentum bei dem Herrn zu sein. Ja? Also wir sind das Eigentum in dem Moment, wo wir versiegelt werden. Das ist eine ganz klare Sache. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm. Keiner hat das Recht, dich wegzunehmen, selbst du nicht. Du sagst mir so in dem Beispiel, ja, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Also keiner darf dieses und kann dieses Siegel brechen. Und das ist wichtig zu verstehen, dieses Siegel ist kostbar. Nicht nur, weil es dir dann besser geht, sondern weil es Jesus Christus Blut letztendlich gekostet hat, um dieses Siegel überhaupt entstehen zu lassen. Sein geliebter Sohn, Gottes Sohn, ist dafür gestorben. Also wir sehen, das ist eine wichtige Wahrheit, die Epheser damals verstehen mussten. In all den turbulenten Zeiten, in denen sie steckten, überall war dieser Tempel präsent. Der Artemis-Tempel, das siebte Weltwunder in Ephesus. Und alle Menschen haben um diesen Tempel herum gearbeitet auch, selbstverständlich. Es war die Attraktion. Und wenn nicht da, haben sie im Handel, weil es war die größte Handelsstadt damals, gearbeitet. Das heißt, mit Schiffen unterwegs. Und da war es wichtig zu wissen, wem sie gehören. Dass sie nicht in eine Verwirrung geraten, in eine Versuchung. Vielleicht haben die ganzen Menschen, die mich umgeben, doch recht. Vielleicht ist diese neu gegründete Religion aus ihrer Perspektive damals nicht ganz richtig. Ja, und auch wir heutzutage können viele Zweifel bekommen an dem, was wir hören, wenn wir es selber nicht bestätigt bekommen, einmal in der Bibel, aber einmal viel bedeutender in der Beziehung durch Jesus, in erleben. Dann ist diese ganze Theorie etwas, woran wir zweifeln und woran der Satan rütteln wird. Deswegen ist es so wichtig, dass nicht nur die Epheser diesen Brief bekommen haben, sondern auch wir. Und das Ganze geschieht erneut, auch unsere Versiegelung zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. So bedeutend ist sie und so wichtig ist sie. Und manchmal wünsche ich mir so ein sichtbares Siegel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es wäre schön, wenn man sehen würde, ah, der und der und der, der nicht. Ja, wenn man das erkennen könnte, der ist Christ, der gehört, oder ein Kind Gottes, viel besserer Begriff, ein Kind Gottes. Weil viele sagen, sie sind Christen und leben aber ein ganz anderes Leben, was nichts mit dem Christentum mehr zu tun hat, im ursprünglichen Sinne. Und würde man das sehen können, ne? Das wäre doch was. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Gedanken. Vielleicht etwas gruselig. Aber es wäre praktisch, denn wir wissen, dass wir auch gewarnt werden als Gemeinde, als Gemeinden, als Gläubigen, dass Wölfe unter uns kommen werden. Ja, lasst uns das mal lesen. In Matthäus, im 7. Kapitel, die Verse 15 und 16. Matthäus, Kapitel 7. Die Verse 15 und 16. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Also, hier gibt es eine Warnung, dass es Menschen gibt, Propheten, das sind Leute, die einfach was erzählen, in dem Sinne in Gemeinde reingehen und sagen, ich habe etwas von Gott zu sagen. Ja, in der Zeit war das so. Und die konnte man nicht erkennen am Aussehen. Ja, die sahen ganz normal menschlich aus, fromm, ordentlich gekleidet. Das heißt, sie hatten ein Schafskleid an sozusagen, ein Fell, ein Extrafell über sich geschmissen. Sie sahen aus wie Christen, aber sie waren überhaupt keine Christen. Sie waren Wölfe, Gegner Gottes. Und man konnte sie aber erkennen. Ja, man kann dieses Siegel also doch erkennen, sehen wir an. Was? An Früchten wird gesagt. Lasst uns mal nochmal in Vers 20 im selben Kapitel Matthäus, Kapitel 7, Vers 20 lesen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nochmal ganz deutlich diese Aussage. Ja? Also keine Angst, ihr werdet nicht von den Wölfen zerfleischt, man kann sie erkennen. Das ist ganz schön zu wissen. Und lasst uns deswegen Galaterbrief aufschlagen, der uns ein bisschen erklärt, was diese Früchte sind, beziehungsweise was Eigenschaften der geistlichen Frucht sind. Im Galater Kapitel 5, Vers 22, da werden einige Eigenschaften aufgeführt, die selbst wenn man so gekleidet ist wie ein Christ, die kann man nicht erfüllen. Ja? Vers 22 im Kapitel 5. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und ich weiß, wir Christen haben diese Früchte oft nicht. Ja? Wir kommen an eine Grenze und werden auf einmal laut, wütend. Wir werden zickig, wir werden eifersüchtig, wir werden neidisch. Aber diese Eigenschaften, die entwickeln sich über die Zeit. Ja, eine Frucht am Baum braucht auch ihre Zeit, um zu wachsen. Soll nicht unsere Ausrede sein fürs Nicht-Erlangen der Frucht, aber es ist ein Muss. Man erkennt nach einer Weile, ob jemand ein Christ ist und diese Frucht zum Vorschein bringt mit den verschiedenen Eigenschaften, wie sie beschrieben wird, oder nicht. Und daran erkennt man, ob jemand Christ ist oder nicht. Also wenn jemand 10 Jahre nicht im Glauben wächst und das Gegenteil dieser Früchte hat, dann ist es nicht verboten, innerlich, sage ich mal, zu zweifeln, ob dieser Mensch ein Christ ist und vorsichtig im Umgang mit ihm zu sein. Denn es kann auch ein Wolf sein. So warnt uns hier die Bibel ganz klar. Es hört sich hart an, aber dafür ist diese Warnung gegeben. Es geht um Leben und Tod im geistlichen Bereich. Ein Wolf reißt die Schwachen aus der Gemeinde, die jungen Gläubigen. Und darum geht es. Wir sollen einander nicht verurteilen und richten, aber wir sollen uns sehr wohl ein Urteil machen über den anderen. Das gehört zum Überleben dazu. Insbesondere trägt die Gemeindeleitung diese Aufgabe als Pflicht. Aber ich denke, jeder Christ trägt Selbstverantwortung und muss auch diese Eigenschaften nach diesen Streben, aber auch nach diesen Ausschau halten bei anderen Menschen. Ob sie überhaupt bereit sind zu vergeben und Buße tun, umkehren. Ja, das sind Dinge, die ganz fundamental wichtig sind. Und lasst uns noch Johannes aufschlagen, im Kapitel 10 einmal lesen. Johannes, Kapitel 10, Vers 27. Da geht es erneut um die Herde, was ein Bild für die Gemeinde ist. Wir haben ja auch gesehen, der Wolf verkleidet sich als ein Schaf. 10, Vers 27 und 28. Ein wunderschöner Vers oder zwei Verse. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist so eine schöne Zuversicht, aber es ist auch etwas, was eine Eigenschaft darstellt. Wenn ich, und das machen Schafe, die wissen ja selber nicht, wo es lang geht, sie verirren sich ständig. Die hören mal den Schäfer, aber essen noch da und das sieht auch lecker aus. Aber sie haben die Eigenschaft, dass wenn sie die Stimme hören, wissen sie, ich muss dahin gehen. Ich muss zurückgehen zum Vater, zum Hirten. Und genauso ist es auch bei uns Christen. Wenn wir uns verirren, ist das zwar schlimm, aber wir dürfen zurückkehren. Und wir kehren zurück. Das ist eine Eigenschaft eines Schafes, weil wir die Stimme kennen, ja, weil wir ihn gekannt haben. Kehren wir zurück. Das macht Schafe aus. Gut, und das schließt so ein bisschen das Thema ab der Herrlichkeit Gottes und unserer Errettung. Und jetzt schneiden wir ein neues Thema an in diesem Brief, in diesem Kapitel im ersten und gucken uns die Verse 15 bis 23 an. Das wird nicht so analytisch sein. Es ist ein Gebet von Paulus oder ein Wunsch quasi von Paulus, wofür er auch bittet für seine Geschwister in Ephesus. Lasst uns das einmal zusammen lesen. Kapitel 1, die Verse 15 bis 23. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab, für euch zu danken und in meinem Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Wahrheit und Offenbarung gebe, in der Erkenntnis seiner selbst, erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich weiß nicht, wie es euch geht im Gebet, wie große Beter ihr seid. Ich habe nicht die Gabe des Betens. Das ist mir bewusst. Ich bin ein schlechter Beter. Mir fällt es sehr schwer zu beten. Ich weiß nicht, wem es noch so geht. Es ist sehr leicht für mich selbst zu beten. Ja, wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht, dann bin ich der Erste, der betet. Wenn es meiner Familie schlecht geht, vielleicht da, dann bete ich auch noch. Wenn ich höre, dass es Freundenchef schlecht geht, dann bete ich. Aber ja, für entfernte Christen bete ich nicht so leichtfertig. Das ist etwas, woran ich nicht so denke. Meine Gedankenwelt kreist sich also sehr stark um mich selbst. Ich weiß nicht, wie es euch geht dabei. Ja, das fällt mir schwer. Mir fällt es auch schwer, für den Staat zu beten. Das ist mir so weit ferne, die Politik. Wir sollen aber beten für den Staat. Sehr schwer fällt es mir, für Feinde zu beten. Ja, wenn Leute wirklich sich bekennen als Menschen, die gegen Gott sind, die absolut für Christenverfolgung sind und sowas. Ähnlich wie Harari zum Beispiel, der Vorstellungen hat, die schrecklich sind. Also da fällt es mir schwer, muss ich sagen. Und erinnern wir uns, in was für einem Zustand war Paulus? Er steckte im Leid. Er war wirklich ein Mann Gottes, der hat alles getan in seinem Leben für Gott. Und die Belohnung war, er steckte im Leid. Er war Gefangener. Also ziemlich unfair, könnte man sagen, aus seiner Sicht. Und wir sehen hier aber in seinem Gebet, was wir lesen, nichts über sich selbst. Er drehte sich nicht um sich selbst. Er drehte sich auch nicht so stark um die regionalen Christen jetzt, die Römer. Die Gemeinde in Rom gab es schließlich auch. Wir wissen, er schrieb den Brief auch nach Ephesus. Natürlich drehte er sich da gedanklich um die Epheser, aber nichtsdestotrotz ist er ein riesiges Beispiel für uns und Vorbild, denn er dankt. Er dankt für ihr Glauben. Er dankt dafür, weil ja, sie geblieben sind. Sie sind treu geblieben in Christus. Und das erfüllt ihn mit Dankbarkeit. Er denkt also an entfernte Christen, wo er 2-3 Jahre war, und ist voller Dankbarkeit, anstatt in seine Situation zu gucken und in Depression zu fallen und in Sorgen. Und wie wird es mir gehen? Werde ich den Löwen verfüttert werden? Mein Leben dauert wahrscheinlich nicht mehr hier so lange. Ja, diese Gedanken, die hatte Paulus auch, natürlich. Aber er hat sie richtig eingeordnet. Er hat gesagt, nein, ich drehe mich nicht um mich selbst. Herr, du bist der Mittelpunkt. Und er hat sich auf andere Christen konzentriert, anstatt auf sich. Und da dürfen wir echt lernen. Wenn der Psychologe euch das jemals sagt, dann Hut ab vor ihm. Das wird er euch aber nicht sagen. Das Problem unserer Krankheit, der Sorge, ist, dass wir uns um uns selbst drehen. Dass wir der Mittelpunkt unseres Lebens sind und nicht Gott und somit auch nicht andere Menschen, für die wir Sorge tragen. Und das muss sich ändern. Und ich denke, da ist uns Paulus ein riesiges Vorbild und ein gesundes Vorbild. Ihr seht, diese Sachen sind nicht Gesetzlichkeit, sondern sie sind ein Rezept zum Glück des Menschen, für die Gesundheit, die psychische und seelische Gesundheit des Menschen. Weil Paulus hat es im Gefängnis ausgehalten, in Gefangenschaft. Er war nicht im Gefängnis direkt, im Kerker, aber er hatte keine freie Ausgehzeit und er durfte nicht machen, was er will. Nein, stets waren Legionäre um ihn herum und er durfte zwar Besuch empfangen, aber seine Freiheit, die er so sehr genoss, all die Jahre, war er auf Wanderschaft, kann man sagen, hat die Natur Gottes gesehen, hat Gemeinden besucht, Menschen kennengelernt, ein spannendes Leben auch geführt. Und plötzlich war das alles Geschichte. Er war Gefangener. Er gehörte nicht mehr sich selbst, sondern den Römern und stand davor, die Todesstrafe zu erhalten. Und wir sehen aber, nein, Paulus hat nicht gemeckert, er hat nicht in seinen Zweifeln gesucht nach Lösungen, sondern er hat sich zu Gott hingewandt. Und das sehen wir in beiden Versen, in 15 und 16. Ja, er hat wirklich gedankt und gebetet. Jedes Mal, wo er an sie gedacht hat, hat er gedankt. Ich weiß nicht, mir fällt das schwer und ich möchte weg von dieser Spirale, denn ich sehe, so ist ein wahrer Christ, ein Nachfolger Jesu, der uns nicht als, oh, das können wir nie erreichen, Niveau gegeben ist in der Bibel, sondern nein, er ist erfüllt mit Heiligen Geist, er brennt für den Herrn und das kann ein jeder Christ. Paulus war nicht besonders gut und fähig, sondern der Heilige Geist hat durch Paulus besonders gut gearbeitet, weil er sich bekämpft hat, Paulus. Er hat sich selbst bekämpft. All die Fähigkeiten, die er hatte, hat er beiseite geschoben und sie für Dreck erachtet. Und so müssen wir das auch lernen. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir draußen hören in der Welt, ihr Lieben. Lasst uns nun die 2 weiteren Verse lesen, 17 und 18. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Wir sehen hier etwas, die Erklärung. Also wofür hat jetzt Paulus gebeten? Er war dankbar zwar, wenn er an sie gedacht hat, für ihre Errettung, für ihr Riesenzeugnis. Ja, sie waren ein Missionszentrum in Kleinasien geworden. Sie haben Christen liebgewonnen und sie zu Hause aufgenommen. Und jetzt geht es darüber, dass er für sie etwas bittet. Das heißt, er hat einen Wunsch gehabt. Es reichte ihm nicht, dass sie einfach gerettet wurden, dass sie dem Höllenfeuer entkommen. Darum geht es Paulus nicht, sondern das ist der erste Schritt des Glaubens, ja. Dann sollte man weitere Schritte, da sollten weitere Schritte folgen, weitere Schritte. Und die sehen wir hier aufgelistet. Er betet also nicht um dessen Gesundheiten, also um die Gesundheiten der Menschen. Die hatten damals nicht so eine hohe Lebenserwartung wie wir. Das heißt, sie hatten erheblich mehr gesundheitliche Probleme als wir. Allein die Zahnschmerzen und Behandlungen, wenn ihr euch da mal reinlest, ist furchtbar. Und Er betet nicht für die Alten, nicht für die Armen, sondern er bittet um Geistlichkeiten und die sind viel wichtiger ihm gewesen. Das ist interessant zu sehen. Ne? Heutzutage würde man das in unserem Gutmenschengesellschaft verurteilen. Ja, wie kann er denn nur? Das ist doch Heuchelei. Ist es nicht. Wir sehen nämlich, dass all das entspringt aus guter Geistlichkeit. Ja, all die Dinge, die ich benannt habe, die haben damit zu tun. Und sie sollten letztendlich in der Beziehung zu Gott wachsen. Ja, sie sollten Gott erkennen. Er sollte das Mittelpunkt ihres Lebens werden. Gott, der Allmächtige, ihr Schöpfer, diese gesunde Beziehung mit dem Schöpfer zu haben, macht den Menschen glücklich. Er gibt ihm das, was die Welt ihm nicht geben kann. Er löscht die Sehnsucht, die man in sich trägt. Denn ein jeder Mensch hat Durst, Durst auf, man weiß es gar nicht, aufs Glück, auf die Liebe. Aber irgendwie findet man sie nicht in Familie, nicht in Beziehungen, nicht in Macht und Geld. Die findet man nicht. Und Gott schenkt einem diese in der Beziehung zu ihm. Und das ist wunderschön zu sehen, wie das so ist bei unserem Herrn. Und er sagt ihm auch in Vers 18, erleuchtete Augen. Sie sollten das sehen, was Paulus auch erkannt hat, dass er seine Ehre als Dreck erachtet. Das sollten sie auch erkennen. Denn das würde ihnen helfen, egal was für Umstände sie haben. Das würde ihnen wirklich helfen. Weil das Mehrgeld, die Hilfe, die man gibt, die kann man wieder verlieren. Ja, die Gesundheit, wenn sie da ist, kann sie wieder genommen werden. Oder dahin, man kann die nächste Krankheit sich anstecken. Und aber das, was man nicht genommen wird, was einem nicht genommen werden kann, ist das, was man erkannt hat von Gott selbst. Die Beziehung, wenn Gott einem sagt, ja, in meiner Aussichtslosigkeit reinspricht, in meinem Sorgen des Alltags reinspricht und mir sagt, ich liebe dich und konzentriere dich mal nicht so stark um dich, Johannes. Das Leben dreht sich nicht um mich, es dreht sich um meine Herrlichkeit. Und ist mir das bewusst? Ist das etwas, was ich als Christ brauche, diese Botschaft? Suche. Ich denke, wir suchen sehr oft das, nach dem unser Ohr juckt, und das ist nicht das. Unsere Ohren jucken uns nach uns, nach dem, was uns gut tut. Und wir wollen nicht hören, dass wir uns ändern müssen, dass wir uns selbst ablegen müssen, bekämpfen müssen, das Kreuz auf uns nehmen müssen. Das ist anstrengend. Das will man doch nicht als Mensch. Aber das ist das, was man braucht. Und Gott ist unser Schöpfer. Er weiß, wie wir am besten funktionieren. Das ist das Schöne. Und das Ermutigende hier, was er ihnen letztendlich, das ist die Bitte Paulus, dass sie wachsen und dadurch wirklich gewappnet sind für das, was ansteht. Verfolgungen, Tod, schreckliche Zustände, die ihnen später widerfahren sind, diesen Menschen. Ja. Und deswegen hat er sie ausgestattet, Paulus, mit dem, was sie wirklich brauchten. Eine gesunde Beziehung zu ihrem Herrn. Und nicht eine Beziehung, die nur kurz am Tag ist, sondern eine Beziehung, die trägt, die Ziele des Lebens beeinflusst und verändert, die dem Menschen auch wirklich Glück gibt, wie ich sagte. Vers 19 und 20, lasst uns weitergehen. Jetzt geht es um die Stärke Gottes, um die Macht Gottes, ja? Verse 19 und 20 im ersten Kapitel. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Ich finde, das ist so unglaublich, was hier steht. Also es beschreibt uns letztendlich, dass Gott überwältigende Größe hat, extreme Macht und Kraft hat und dass der Beweis seiner Macht, seiner Größe, seiner Kraft die Auferstehung Gottes ist. Das ist für mich ist etwas, das hätte ich nie gewählt, dieses Beispiel, warum die Auferstehung Jesu so groß ist. Es ist ja auch Lazarus, ist ja auch auferstanden aus den Toten, ja. Auch wenn er danach wieder verstorben ist im Alter oder in Krankheit. Warum das? Warum nicht die Erschaffung des Universums, die Erschaffung der Welt? Warum die Auferstehung Jesu Christi? Nun, ich denke, das hat viele Gründe. Ich habe darüber dann ein bisschen nachgedacht, warum. Bin dazu gekommen, natürlich, es ist der größte Machtbeweis, weil er den Teufel, den Widersacheimer, ein für alle Male am Kreuz besiegt hat. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Der Weg zur Versöhnung zum Vater ist frei. Und wir alle kennen den Tod. Früher oder später begegnet er uns in diesem Leben. Auch wenn wir als Menschen immer wieder versuchen, den Tod zu verstecken, ja, gerade in Deutschland oder in westlichen Kulturen, da gibt es keine Toten, ja. Selbst der Friedhof ist wunderschön, da gibt es keine Trauer. Aber das ist die Wahrheit, ist der Tod gehört zum Leben. Wir kennen ihn, ja. Früher oder später versterben unsere Eltern, alle, die wir so kennen oder wir selbst, wenn wir alt werden. Und deswegen ist dieses Beispiel etwas Heftiges, weil der Tod etwas Endgültiges ist. Der Tod ist etwas, was keiner von uns einfach mal eben aufheben kann. Wenn ein Geliebter von uns geht, dann wird er uns fehlen für immer. Ja, für immer auf dieser Erde, wenn es gut läuft und er auch wiedergeboren ist und wir auch. Deswegen, der Tod ist etwas, was endgültig ist. Daran kann keiner etwas tun und daran kann keiner wackeln. Aber Gott kann. Jesus war sündlos. Er ist als Unschuldiger gestorben. Der Tod konnte ihn nicht halten. Deswegen konnte der Vater ihn befreien von den letztendlich Fesseln des Todes. Er war frei. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er war ohne Sünde. Er hat für die Sünde bezahlt, aber er war nicht ein sündhafter Mensch wie wir. Und das ist eine Machtdemonstration, die ist einmalig. Die ist einmalig. Und viele werden diese Machtdemonstration auch erleben. Viele wiedergeborene Christen, die werden auch auferstehen. Aus den Toten oder direkt die Wiederkunft erleben, wenn wir besonders Glück haben. Aber wir werden letztendlich auch wieder auferstehen. Und das ist eine riesen Machtdemonstration. Er widersteht den natürlichen Gesetzen. Den Gesetzen, die eigentlich gar nicht so natürlich sind. Man sagt es ja immer so natürlich, aber es sind gotterschaffene Gesetze, dass der Mensch stirbt, weil er sich versündigt hat. Ja? Das wissen wir. Und das ist die Machtdemonstration, die hier Gott wählt, um zu zeigen, ich bin mächtig. Und da kann keiner was dagegen sagen, außer, naja, ihr Christen habt eine große Fantasie, ich nehme das Ganze nicht ernst. Aber sobald man versteht, dass das Wahrheit ist, dass es das Wort der Wahrheit ist, erkennt man, wie mächtig Gott ist. Und dann, lasst uns noch mal ein bisschen selbst reflektieren, dann sagen wir dem Herrn, weil wir das alle ja natürlich glauben, theoretisch, sagen wir ihm, Herr, meine Probleme sind dir zu groß. Ja, sehen wir diesen Kontrast, den wir haben innerlich, dass wir sagen auf der einen Seite mit dem Kopf, ich verstehe das, der Herr ist für mich gestorben, er ist auferstanden, er lebt, sitzt zu Rechten Gottes, aber mein Problem, mein Leben, das kannst du nicht, deine Macht reicht dazu nicht aus, das ist doch unmöglich. Und der, den ich kenne, für den ich schon jahrelang bete, der wird sich nie bekehren, der wird nie errettet. Warum? Ja, weil das nicht geht, der ist ein Sturkopf. Deine Macht hat keine Chance gegen diesen großen Sturkopf. Ich überspitze das Ganze absichtlich, um zu zeigen, wie wir Menschen sind. Wir kapieren diese Sachen im Wissen, und das ist auch wichtig, aber es muss runterrutschen. Es muss wirklich in der Beziehung zu Gott bestätigt werden, ja, er lebt, er lebt. Und das gibt uns den Mut, dass er die Menschen verändern kann. Menschen verändern kann. Menschen, die antichristlich sind, zu den besten Christen macht. Menschen, die wie Paulus andere umgebracht haben aus ihrer Überzeugung heraus, sie konnten sich bekehren. Sie sind auf die Knie gefallen vor dem Herrn und sind zerbrochen vor ihm. Und das ist unser Herr. So eine Macht hat er. Wir Menschen haben keine Macht. Wir haben die Illusion einer Macht. Wenn wir mal Macht erlangen oder Reichtum erlangen in irgendeiner Art und Weise, die uns dann selbst vergiftet. Und das Schöne ist, wir sehen jetzt hier nochmal beschrieben im Vers 21 diese Macht Gottes, wie er wirklich ist. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Diese Macht, diesen Titel, diesen Reichtum an Herrlichkeit hat wer? Hat unser Herr Jesus Christus. Er erlangt es. Er hat diesen Namen aller Namen. Er ist der König der Könige. Über ihn reden wir heute Morgen. Er ist Gott, der Wahrhaftige und ist hoch emporgehoben. Ja? Nicht nur in der Zeit, wo Paulus das geschrieben hat, da gab es auch schon supermächtige Menschen, die über einen halben Globus in ihrer Zeit zumindest geherrscht haben. Und die hatten einen riesen Namen. Es gab superreiche Kaufleute, die sich jeden und alles kaufen konnten, Sklaven besitzen konnten. Sie hatten wahre Macht in ihren Augen, aber sie hatten nicht wirklich Macht. Sie hatten so eine Lebensdauer, die war dann vorbei. Der Name aller Namen und die Macht aller Mächte besitzt Jesus Christus, und das auch gesichert. In Zukunft wird es so sein. Das wird sich nie ändern. Und ihm dürfen wir gehören. Ihm gehören wir. Und das ist wirklich über diesen Herrn reden wir heute Morgen. Und das ist, es sprengt einfach mein Vorstellungsvermögen bei Weitem. Und es ist schön zu sehen, einfach wie mächtig und gütig dennoch unser Herr ist. Die Macht hat ihn nicht verändert. Nein. Er ist dennoch so, wie er ist, in seinem Wesen, trotz der Macht. Deswegen ist es gut, dass er diese Macht hat und nicht ich oder wir Menschen. Und er löscht diesen Durst, ja, in seiner Macht kann er auch diesen Durst, diese Sehnsucht nach Glück, die an jeder Mensch hat, die natürlich ist, die selbst der böseste Mensch mit den schlimmsten Absichten hat. Er hat einen Durst. Selbst ihm kann er helfen. Und ihn kann er diese Durst nehmen und löschen. Lasst uns die zwei letzten Verse für heute lesen. Vers 22 und 23. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir haben hier gerade gesehen, so ein bisschen reingeschaut in diese Macht Gottes, die unbegreiflich groß ist. Durch Worte Jesu schuf er die Welt. Jesus verwirklichte den Plan seines Vaters und konnte durch einfache Worte diese Welt erschaffen. Das sagt die Bibel und daran glaube ich. Und hier sehen wir einfach, dass all diese Macht ihn zu was gebracht hat. Zu was wird er beschrieben? Das ist noch heftiger, finde ich jetzt. Wir sehen ihn als Haupt der Gemeinde plötzlich. All diese Macht haben wir gesehen und jetzt als Haupt einer Gemeinde, der Gemeinde. Natürlich nicht der örtlichen alleine, sondern der globalen Gemeinde, auch der globalen Gemeinde, die in den verschiedenen Zeiten gelebt hat, seit nach Christus halt, seit seinem Tod. Und diese Gemeinde hat ein Haupt. Da sehen wir die Bedeutung auf einmal von Gemeinde. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Wir gehen hier heute Morgen hierher, schick gekleidet und setzen uns hin, um eine Predigt zu hören und haben so eine Routine. Aber Gemeinde ist etwas, was im Heilsplan Gottes fundamental wichtig ist. Das ist nichts Kleines, worauf wir verzichten können. Das ist etwas, wofür der Herr Jesus auch bezahlt hat, damit sie entsteht. Er liebt seine Braut, die Gemeinde ist letztendlich. Ja? Er ist der Bräutigam, so wird es uns als Bild gegeben. Und hier noch das Bild, er ist das Haupt des Leibes. Das Haupt, ohne das Leib kann ich leben. Es ist krass, dieses Bild ist heftig, was uns hier die Bibel zeigt. Also die Gemeinde, die Wichtigkeit der Gemeinde und auch der Kirche, ich sag's mal so, überall, wo sich wiedergeborene Gläubige treffen, es ist egal, ob es welche Institution dahinter steckt, wichtig ist die Gemeinschaft der Gläubigen, ob sie echte Gläubige sind oder nicht. Das definiert eine Gemeinde, nicht eine Institution. Also es meint nicht nur unbedingt die freien Gemeinden hier, sondern nein, es meint die Gläubigen, die Zusammenkünfte der Gläubigen. Und das ist dem Herrn Jesus Christus super wichtig. Und jetzt gibt es so viele Menschen heutzutage, besonders Christen, die sagen, der Herr hat mich errettet, aber diese Christen, das sind Heuchler, mit denen will ich nichts zu tun haben. Oder mit den Christen, die sind so schwierig, das kann ich nicht, das ist mir zu schwer. Ich bin introvertiert, ich kann nicht so gut mit den anderen zusammenkommen in Gemeinschaft. Es fällt mir zu schwer. Diese Menschen, die haben nicht verstanden die Wichtigkeit von Gemeinde in den Augen Gottes. Das ist ihm so wichtig, dass er seinen Sohn geopfert hat. Er ist das Haupt dann und wir sagen als Menschen, nö, brauche ich nicht wirklich. Ich kann auch gut ohne Gemeinde. Und da sehen wir einfach, dass es ein Irrsinn ist, was heutzutage geschieht. Auch, dass Menschen ständig Gemeinde wechseln auf der Suche nach der weiter besten Gemeinde. Dass es eine Gemeinde gibt, die ideale ist für mich. Dieses Gemeindehopping, was es gibt. Dass man, diese Theologie hat mir nicht gepasst, ich gehe weg. Das ist ein Unding, was geschieht. Wenn man sieht, wie wichtig es ist in Gottes Auge. Wer bist du, Mensch, dass du die Gemeinde richtest? Das ist wirklich so, dass wir da in unserem Denken Buße tun müssen und uns Gedanken machen müssen, wie wichtig wirklich Gemeinde in den Augen Gottes ist. Und wenn wir Gemeindewechsel haben, und das gibt es manchmal und auch begründet, wenn nicht mehr die Gemeinde eine echte Gemeinde ist, wenn es eine Sekte ist, das heißt nicht mehr sich definiert über die Bibel, sondern über alle anderen Dinge, dann kann man die Gemeinde verlassen, aber dann bitte mit Respekt, also mit großem Respekt vor Gott, Wir müssen eine echte Gottesfurcht haben. Nicht uns vor ihm in dem Sinne in den Boden fürchten, sondern dass es uns wichtiger wird, was ihm wichtig ist. Und daran möchte ich auch schließen mit diesem Vers und einfach nochmal mit der Erinnerung, wenn wir Gott also ehren wollen, dann lass uns nicht unbedingt die Gemeinde mit neuen Konzepten und Ideen verändern, sondern wirklich unsere Heiligkeit anfangen zu verändern. Jeder für sich selbst, auf sich gucken, wo in meinem Leben, Herr, habe ich noch Sünden? Wo muss ich mich ändern, damit ich dich mit meinem Leben auch ehre? Denn du verdienst diese Ehre, du hast alles getan für mich. Bist ans Kreuz gegangen und bist gestorben und hast auch gelebt und lebst und wirst auch noch in Zukunft für mich sorgen und sorgst jetzt für mich und auch für diese regionale, örtliche Gemeinde. Möge der Herr uns alle dabei segnen und uns mit Freude wirklich im Leben erfüllen, indem wir abnehmen und er zunimmt. Amen.